On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Alex Popp und Daniel Ricciardo verabschieden sich aus der Nationalmannschaft bzw. der Formel 1. Marcel Hirscher wird noch in diesem Monat in Sölden sein Comeback im alpinen Weltcup feiern. Und bei der Straßenrad-WM switchen wir eigentlich zwischen Trauer und dem weiteren Staunen um Pogacar. Das alles und noch viel mehr in Folge 245 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen wunderbaren guten Morgen, Dienstagmorgen an David. Moin.
Hallo Benny, ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, ausnahmsweise mal wieder Dienstag, aber natürlich alles beim gewohnten Format, aber doch ein wenig anders als sonst. Darauf kommen wir dann auch während der Folge noch zu sprechen. Wir haben heute eben zum Beispiel die von dir genannten Themen dabei. Wir haben verschiedene andere Kurznews. Wir sprechen über Darts und Snooker sowie Tennis. Wir haben tatsächlich wieder reichlich Wintersport-News als Vorbereitung für euch mit drin. Außerdem Berlin-Marathon in der Leichtathletik, Woche 4 der NFL, Handball, Basketball, Eishockey, die Eröffnung SAP Gardens, Motorsport natürlich und im Fußball. Ja, natürlich ein Blick darauf, was im deutschen Fußballwochenende in den Ligen so passiert ist und natürlich ein kleiner Blick auch aufs internationale Geschäft, sowohl auf die Ligen als auch auf das, was wir letzte Woche im Europapokal gesehen haben und auf das, was wir ab heute Abend in der dann ja zweiten Liga, am zweiten Ligaspieltag der Champions League zu sehen bekommen. So muss man es ja heutzutage richtig sagen.
Ganz genau, noch eine Liga, die uns beschäftigt. Aber auch da werden wir am Ende natürlich im Fußballteil darauf eingehen. Aber ich würde sagen, David, wir gehen erstmal in die Kurznews, denn auch da finden jetzt wieder zumindest ein paar Sportarten einen Platz, die sonst nicht so oft bei uns zu hören sind.
Ja, absolut. Und wir starten direkt rein mit dem Baseball. Da habe ich zwei Neuigkeiten für euch da draußen mitgebracht, die ja durchaus auch beides mal wirklich Relevanz haben. Das eine ist, das habt ihr vielleicht mitbekommen bei Social Media, das ging ziemlich rund, die Geschichte, dass Oakland, eine große Stadt in den Vereinigten Staaten, ziemlich viele Profimannschaften in den vergangenen Jahren verloren hat. Unter anderem ja die NFL war dort beheimatet oder die NBA. Und nun ist ein drittes, weiteres großes Franchise eben ja weggezogen. Und zwar eben mit den A's, sogenannte die Oakland Athletics, haben quasi jetzt sich auch von Oakland als Spielort verabschiedet und das ist ja schon eine große Nachricht für die Stadt, unter anderem ich habe eine prominente Stimme, habe ich leider gerade vergessen, wer das war, so ein richtiger Promi, so A-Kategorie, der aus Oakland kommt, der eben gesagt hat, ich kann das überhaupt gar nicht verstehen, die Raiders in der NFL sind nach Las Vegas gegangen, Die Warriors spielen in der NBA jetzt auch ganz woanders und die Athletics sind eben von Kansas damals nach Oakland gezogen und jetzt wieder weg. Also eine große Stadt verliert ihre großen Sportmannschaften. Und auf der anderen Seite können wir einmal nach Chicago springen, denn die Chicago White Sox sind das offiziell das schlechteste Baseballteam in der MLB-Geschichte, denn die haben sage und schreibe 121 Niederlagen in dieser Saison eingefahren. Boah. Und man mutmaßt, dass sogar einige Anhänger laut US-Medien nur beim Spiel dabei waren, um beim historischen Negativmoment dabei gewesen zu sein. Boah, 62 Jahre lang war dieser Negativrekord unangetastet.
Ist das fies, oh mein Gott. Ja, das ist natürlich, naja, aber auch so kann man Zuschauer offensichtlich ins Stadion ziehen, wenn es auch traurig klingt. Aber wir bleiben direkt da drüben, bleiben nämlich in den USA. Da stand nämlich auch im Golf eines der wichtigeren Turniere an, nämlich der President's Cup. Es gibt ja den Ryder Cup, wo es ja schon diese ominöse Weltauswahl gegen die USA gibt, wo auch die Europäer dabei sind. Aber die Europäer sind tatsächlich bei dem President's Cup nicht dabei. Da heißt es nämlich Team USA gegen Team Welt. Und die USA hat tatsächlich einmal mehr den Titel, den President's Cup, geholt. Die besten Golfer der USA haben gewonnen, unter anderem auch wegen eines starken Keegan Bradley, der ja beim Ryder Cup auch Kapitän war, der ja in den 12 abschließenden Einzeln seine Partie gegen den Südkoreaner Siwoo Kim gewinnen konnte. Das Spannende ist auch hierbei, die Weltauswahl konnte seit 1998 nicht mehr den President's Cup gewinnen. 2-3 gab es ein Unentschieden. Aber ja, das zeigt eigentlich ganz gut, ja, wo auch dort das Monopol des Golf eigentlich liegt, nämlich ja immer noch in den USA, ne?
Ja, absolut. Das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass da die großen Kontinente gegeneinander antreten. Ich habe übrigens die Stimme gefunden zu Oakland. Es war, ich hatte die Tiermütze bei Markus Lanz und Wetten, das noch im Kopf. Es war wirklich Tom Hanks. Er hat nämlich gesagt, erst die Raiders weg, dann die Warriors nach San Francisco rüber und jetzt wollen sie die A's aus Oakland vertreiben. Sie sollen zur Hölle fahren.
Ja, schön gesagt. Auf jeden Fall. Ja, und auch mal wieder tatsächlich etwas aus dem Baseball. Ich weiß gar nicht, wie es um den Baseball in den USA aktuell steht, weil hier bekommt man ja irgendwie größtenteils nur NFL und vielleicht noch ein bisschen Basketball.
NBA, NHL, ja.
Aber ich glaube...
Aber das ist so das vierte Anhängsel, ne? Irgendwie.
Ja, genau.
Ja, ist schon interessant. Ja, das können wir beim Schwimmen auch sagen. Das ist ja doch unterrepräsentiert ist, leider, wie wir finden. Haben wir unter anderem aufgrund der nicht vorhandenen oder wenig vorhandenen TV-Berichterstattung gesehen. Und wir haben eine Schwimmen-News auch heute mit dabei. Deswegen darf das nicht untergehen im wahrsten Sinne des Wortes. Kaylee McCarron, die kennt ihr sicherlich noch von den von ihrem Doppelsieg bei den Olympischen Spielen in Paris, hat jetzt einen Kurzbahn-Weltrekord über 100 Meter Rücken aufgestellt, ist 33 Hundertstel Sekunden unter der bisherigen Bestmarke der ebenfalls Australierin Minna Atherton aus 2019 geblieben. Sie hält jetzt nicht nur den Rekord über 100 Meter, sondern auch über 200 Meter Rücken. Und über 100 Meter Rücken ist sie jetzt, wie gesagt, 54,56 Sekunden geschwommen, nachdem sie in Paris sowie in Tokio ja über 100 und 200 Meter Rücken auch Gold gewinnen konnte. So, und dann gehen wir in den Radsport. Die Straßenradweltmeisterschaften rund um Zürich fanden statt. Also in der Schweiz wurden die großen Rennen ausgetragen. Und unter der Woche gab es einen Todesfall bei dieser Straßenrad-Weltmeisterschaft. Es ist leider wieder ein schwerer Unfall im Radsport. Das bleibt leider nicht aus in diesen letzten Monaten. Wir sprechen ja gefühlt wie bei jedem zweiten großen Event darüber. Nun hat es leider Muriel Furrer erwischt. Eines der größten Schweizer Radtalente, sowohl im Cross-Bereich mit dem Mountainbike als auch eben auf dem Straßenbelag. Gestürzt in einem Waldstück auf der Nordseite des Zürichsees. Das Ganze gibt noch so ein bisschen Fragen auf, weil eben recht spät überhaupt bekannt geworden ist, was da passiert ist. Thema Funk spielt da eine Rolle. Das Thema, dass der Rettungshubschrauber wohl relativ spät da gewesen sein soll. Alles in allem kann man wieder einmal von einer Verkettung unglücklicher Umstände sprechen. Es ist natürlich tief traurig, gerade, dass sie bei ihrer Heim-WM auch stirbt. Sie hat vor dem Event gesagt, in erster Linie freue ich mich darauf, Botschafterin für die WM zu sein. Ich freue mich darauf, weil es eben meine Heim-WM ist und nun ist sie leider verstorben. Die WM wurde fortgesetzt, aber der Tod von Muriel Furrer hat einmal mehr die Radsportgemeinde aufgerüttelt.
Ja, so ist es. Und wenn man da tatsächlich ja auch, es war ja... letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, oder vor 15 Monaten, wie ich hier gerade lese, als Gino Meda bereits tatsächlich auch bei der Tour de Suisse, verunglückt ist, tödlich. Also es häuft sich, man hört immer wieder auch dann sogar von sehr, sehr vielversprechenden Talenten oder hochklassigen Fahrern, dass so etwas doch auch relativ regelmäßig passiert und dass es dann bei so einer jungen Frau dann auch noch passiert, ist tatsächlich sehr, sehr tragisch und zeigt einfach wieder mal, dass diese Sportart natürlich auch durchaus eine Gefahr hat, die man so vielleicht als Laie sich gar nicht vorstellen kann, auch beim Radsport, oder?
Ja, absolut. Und das nimmt natürlich auch die anderen Leute mit. Antonia Niedermayer, ich habe ja letzte Woche auch schon davon gesprochen, die hat sich ja richtig gut, ist ja richtig gut bei der WM unterwegs gewesen, hat in der U23-Wertung Bronze gewonnen, hat sich an ihre eigenen Stürze erinnert. Plus Kälte und Dauerregen sorgte dann bei ihr dafür, dass sie ja quasi so einen Weinkrampf bekommen hat im Ziel. Das ist schon heftig für die ganze Radsportgemeinde. Aus deutscher Sicht können wir sportlich dann auch noch sagen, dass Liane Lippert Vierte geworden ist in dem WM-Rennen. Da ist natürlich wieder einmal Team Belgien richtig stark gewesen. Lotte Kopecky holt sich da als Titelverteidigerin auch den Titel auf der Straße. Es hat natürlich eine Schweigeminute gegeben. Und dann müssen wir noch über zwei andere Kollegen sprechen, eigentlich über drei andere Kollegen. Wir fangen mal erstmal damit an, dass im Herrenstraßenrennen Rien Schurhuis dabei war, Benny. Ich glaube, zum dritten Mal bei der Straßenrad-WM dabei, die letzten zwei Jahre nicht ins Ziel gekommen, dieses Jahr unterwegs, als Mann der australischen Botschafterin am Heiligen Stuhl. Der Kollege war im Outfit oder für den Vatikanstaat am Start.
Genau, eigentlich ein niederländischer Fahrer, aber ja, tritt tatsächlich für den Vatikanstaat an und ja, auf jeden Fall eine besondere Geschichte und auch etwas kurios anzusehen, oder?
Ja, absolut. Das sah schon lustig aus, dann dieses Trikot so zu sehen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann ja, müssen wir über Tadej Pogacar sprechen. Ihr habt es mitbekommen, einer, der jetzt es geschafft hat, als einer von wenigen, die ganz großen Triumphe, die man so schaffen kann, wenn man eben im Straßenradsport am Start ist, wirklich alles zu schaffen, jetzt eben mit dem Weltmeistertitel gekrönt. Und zwar nicht irgendwie, sondern indem man 100 Kilometer vor dem Ziel eine Soloflucht startet. Es ist wirklich absurd gewesen. Am Ende ist es 34 Sekunden Vorsprung gewesen vor Ben O'Connor, der Silber gewinnt im Ziel. Auch Eddy Merckx, die Radsportlegende, inzwischen 79 Jahre alt, hat gesagt, ja, sorry, aber da kann ich auch nicht mehr mithalten. Der Mann ist einfach vom anderen Stern. Ein riesiger Champion, der aus dem Rahmen falle, hat er gesagt. Das ist schon echt der absolute Wahnsinn, was Tadej Pogacar da abgeliefert hat. Ja, die Angststimmen bleiben auch da wieder nicht aus, ne?
Ja, es ist wirklich Wahnsinn, ne? Also, du hast ja schon gesagt, diese 100 Kilometer vor dem Ziel, wo er die Attacke ansetzt und wo er dann einfach gesagt hat, komm, ich sprint jetzt einfach mal ein bisschen. Aber die letzten 51 Kilometer waren dann ja wirklich ein alleiniges Solo. Also, ein Solo, was er, 51 Kilometer ist er komplett alleine diese Strecke gesprintet, muss man ja schon fast sagen. Eine unfassbare Situation. Ich meine, jeder, der sich ein bisschen auch mit, vielleicht mit Leichtathletik oder anderen Geschwindigkeitssportarten vielleicht auch beschäftigt, der weiß, es ist gar nicht so schlecht, dass man vielleicht einen um sich rum hat, an dem man sich vielleicht auch ein bisschen richten kann, an dem man sich auch hochziehen kann und betteln kann. Und 51 Kilometer ist er tatsächlich diese Strecke alleine ganz vorne gefahren und hat trotzdem einfach diesen unfassbaren Abstand ins Ziel gebracht. Der Mann ist ein Phantom, zudem dann ja auch noch, ich glaube, der dritte Fahrer überhaupt, der diese Dreifachkrone jetzt bestehend aus der Tour, aus dem Giro und jetzt eben der WM einfahren konnte. Ja. Also ein absolutes Phantom und ja, auf jeden Fall eine absolute Legende.
Ja, absolut. Dieses Jahr, du hast es angesprochen, 6 Etappensiege insgesamt bei Giro und bei Tour. Wir hatten den Sieg bei Lüttich, Bastoni Lüttich im Frühjahr auch, das haben wir auch hier erwähnt, die Strade Bianche gewonnen. Auch da schon 80 Kilometer Soloflucht hingelegt. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie er das dieses Jahr wiederholen soll. Mailand-Sanremo ist noch ein Ziel, ein Klassiker, den er noch nicht gewonnen hat. Olympiasieg, Rekordsieger der Tour, die er in Anführungszeichen erst 3-mal gewonnen hat. Also es ist absurd. Mal gucken, was Jonas Vingegaard und so dann noch dagegen halten können in den kommenden Jahren. Genau, und dann müssen wir noch über Simon Geschke sprechen, der erfreulicherweise, das hat mich sehr, sehr gefreut, als ich mir das Rennen angeschaut habe, auch in der Spitzengruppe vertreten war, ein bisschen ausgerissen hat, ist bei der Radsport-WM in der Schweiz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu früh ist, aufzuhören. So ein bisschen Wehmut kommt auf, denn er wird am Tag der Deutschen Einheit ja, wie damals auch André Greipel und Erik Zabel, den Abschied vom Radsport feiern. Und mit Simon Geschke geht ja auch ein ganz großer, vielleicht können wir da nächste Woche nochmal drauf sprechen. 2022, 9 Tage im Bergtrikot bei der Tour. Das ist mit Münsterland Giro der einzig wahre Abschied, Simon Geschke.
Ja, auch aus deutscher Sicht geht dann ganz großer. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drauf schauen. Wir haben ja heute auch noch einen Abschied zu.
Mehr Abschiede.
Mehr oder mehrere Abschiede sogar zu besprechen. Dementsprechend, genau, können wir das auf nächste Woche verschieben. Nichtsdestotrotz wäre es das, glaube ich, jetzt erstmal aus dem Radsport. Das nächste Highlight ist auch dort zu Ende. Ich meine, wir gehen jetzt in den Oktober. Das heißt, ja, die großen Highlights sind jetzt tatsächlich auch dort vorbei. Aber wo die Highlights erst anstehen, das ist im Dartsport. Ich meine, jeder von euch freut sich sicherlich auch schon auf den Ellipelli und die Darts-WM im Dezember, aber davor passiert ja noch einiges. Also ganz viele Majors, wie auch der Grand Prix, der Grand Slam of Darts und so weiter. Und ja, im Lichte dessen, kurz vorher, am Sonntag beginnt nämlich, glaube ich, schon der Grand Prix, das Doppel-in-Doppel-Out-Turnier, konnte Martin Schindler einfach mal den zweiten European Tour Titel seiner Karriere und noch in diesem Jahr einfahren. 8-7 im Finale gegen Ryan Searle. Der erste Deutsche, der 2 European Tour Titel einfahren konnte. Also wieder ein Rekord gebrochen, nachdem er ja letzte Woche erst der erste Deutsche war mit dem ersten 9-Data vom TV. Also da schlägt sich einer gerade nur selbst. Und das auch wirklich in einer Manier, die wirklich seinesgleichen sucht. Er lag 0-4 hinten, er lag 1-5 hinten, er lag 2-7 hinten und am Ende gewinnt er das Ding durch, ich glaube, auch 7 verpasste Matchstarts von Ryan Searle mit 8-7. Und ich sag mal so, das macht Bock auch auf die nächsten TV-Turniere, oder?
Wahnsinn, was in welcher Form der ist. Also wenn er das jetzt irgendwie so 2,5 Monate konservieren kann, um dann in Runde 1 der WM Paul Lim rauszuhauen und dann dem WM-Titel entgegenzuschreiten, das wäre schon sehr, sehr schön. Wie sieht's denn mit Paul Lim eigentlich aus? Gibt's da was?
Naja, es stehen jetzt am Wochenende, glaube ich, noch Asian Tour Turniere an. Es könnten die letzten sein, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da hat er auf jeden Fall noch die Chance. Es stehen auch noch die Asian Championship an, wo auch noch ein Platz vergeben wird. Die Chancen sind noch da. Aber da muss jetzt auch noch ein bisschen was kommen von unserem lieben Darts-Opa aus Singapur. Aber ja, auch da werden wir euch natürlich dann in der nächsten Woche vielleicht auf dem Laufenden halten, wie es darum steht. Aber also natürlich kann man auch sagen, Martin Schindler hatte etwas Glück im Turnierverlauf mit der Auslosung. Aber ein Turnier-Average von 97 zeigt eigentlich doch ganz gut, dass das trotzdem ein sehr hohes Niveau war. Ich meine, er hat vielleicht, um in Runde 2 zu starten, ja, erst, Moment, ich gucke gerade, erst Anton Östlund, den Schweden, geschlagen. Dann hat er Stephen Bunting geschlagen, gegen den er zuvor in der Woche noch im Achtelfinale ausgeschieden ist, wo er den neuen Darter geworfen hat. Im Viertelfinale schlägt er dann Raymond van Barneveld mit 6-4, der damit auch große Schritte in Richtung EM macht. Und im Halbfinale dann Josh Rock mit 7-2 geschlagen und daneben im Finale Ryan Searle, genau, also sehr erfreulich, vielleicht auch noch interessant, es ist ja die erste Auflage eines European Tour Turniers in der Schweiz und Bruno Stöckli, ein erstens ein wunderbarer Name und ein sehr guter Dartspieler, der auch schon in die Jahre gekommen ist, aber der konnte mal eben direkt auch einen Sieg einfahren, ist in Runde 2 gekommen und ist dort erst gegen Luke Littler mit 3-6 ausgeschieden, also respektable Leistung da auch aus der Schweiz. Und genau, die nächsten 3 Tage geht es dann weiter mit 3 Players Championships und dann können wir uns auch schon, wie gesagt, auf den Grand Prix freuen.
So, heute habe ich die ganz schweren Fragen für dich. Gab es schon mal einen Schweizer bei der Darts-WM? Fällt dir zumindest wer ein?
War Stefan Belmont letztes Jahr dabei? Ich glaube noch nicht. Also, genau, wird es vielleicht bei dieser WM das erste Mal dazu kommen? Also,
in den letzten Jahren zumindest nicht wahrgenommen.
Nee, also wenn, dann war er letztes Jahr dabei, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Moment, ich gucke schnell. Ich glaube aber nicht.
Wüsste nicht.
Nee, der war noch nicht dabei.
Ich glaube ich auch
nicht.
Das
ist richtig. Also es gab noch keinen Schweizer bei der WM, aber ja, die Chancen werden noch da sein. Ich glaube, wir haben ja ein paar Schweizer auch, die bei den Qualifiers zuvor ganz gut spielen können.
Ja, absolut. Und dann kommen wir noch zu anderen Sportarten, nachdem der Darts-Zirkus ja fertig ist. Wie gesagt, ja, kurz nach Weihnachten geht es ja dann los mit der, kurz vor Weihnachten natürlich, mit der Darts-WM. Natürlich dann auch hier wieder umfangreich begleitet bei On the Pitch mit Vorschau, da bin ich mir ganz sicher, dass es die geben wird. Und dann ist ja heute einiges anders, das habe ich euch versprochen. Der Herr Scherb meldet sich nicht mehr aus Göttingen, sondern wieder aus seiner angestammten Bude und wird uns wahrscheinlich dann etwas weniger aus Göttingen in der BBL berichten. Dafür hat der Mann auf dem SpongeBob-Stuhl sein Lieblingsturnier im Snooker für euch heute im Angebot.
Ganz genau. Ja, wenn man sich ein paar Wochen in seinem Kinderzimmer aufhält, dann kommt man auch nicht am SpongeBob-Stuhl vorbei. Wir gucken nämlich jetzt auf den Snooker. Da steht nämlich ja ein besonderes Turnier in den nächsten Wochen an. Da findet gerade der Qualifier für die Wuhan Open statt. Ein Dauerbrenner, der in diesem Podcast nicht fehlen darf. deswegen sei das vielleicht hier schon mal erwähnt. Jeder kann sich daraus ziehen, was er will. Aber in dieser Woche fanden die British Open statt jetzt in der letzten Woche. Und da, ja, was soll ich sagen? Keiner der beiden Namen ist einer von den Favoriten, die da jetzt im Finale waren. Es stand nicht Kyron Wilson im Finale, es stand auch nicht Judd Trump im Finale, sondern Mark Selby, ein ehemaliger Mehrfachweltmeister, und John Higgins, die absolute Legende aus der goldenen Generation, mit einem Williams zum Beispiel natürlich auch zusammen oder einem O'Sullivan. Der konnte sich mal wieder in ein Finale spielen. Das ging zwar verloren, 5-10 gegen Mark Selby, aber der Weg ins Finale sucht wirklich seinesgleichen. Im Halbfinale Oliver Lyons mit 6-0 geschlagen. Im Viertelfinale Elliot Slesser mit 5-1 geschlagen. Im Achtelfinale davor 4-0 gegen den Malaysia Rory Thor. Und auch davor 4-2 gegen Graham Dodd. Also wenige Frames abgegeben. Das zeigt, mit ihm kann man auch noch rechnen. Ist ja nur noch die Nummer 14 der Welt. Aber auch eine tolle Geschichte, dass John Higgins es nochmal in ein Finale geschafft hat.
Kann man es heute mit den alten Haudegen in ihren Sportarten. Ja. Heugen Schulz-Scheu kommt nachher im Skispringen, so, Freunde. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Genau, ein alter Haudegen, damit sind wir auch beim Tennis angekommen. Bevor wir über Rafael Nadal sprechen, habe ich eine Mitteilung noch von euch. Ihr habt es vielleicht auch bei Social Media gesehen, das Gelände in Acapulco, wo ja traditionell auch große Tennisturniere stattfinden in Mittelamerika, ist von einem Hurricane heimgesucht worden. John hieß der Hurricane und hat quasi das komplette Tennisareal unter Wasser gesetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Sandplatzturnier ist, aber jedenfalls, ob die und wie die Aufräumarbeiten dort jetzt weiterlaufen und ob da dann nächstes Jahr wieder gespielt werden kann. Sehr, sehr spannend. Und dann sprechen wir über Rafael Nadal. Der hat sich oder ist nominiert worden für die Davis Cup Endrunde vom 19. bis zum 24. November in Malaga. Unter anderem ja auch mit Carlos Alcaraz unterwegs. Jan-Lennard Struff wollte das deutsche Team anführen. Das haben wir letzte Woche erwähnt. Und dann ist ja noch nicht so ganz klar, ob einer überhaupt noch großartig weiterspielen darf, Benny. Denn in der Causa Jannik Sinner und Doping hat sich einiges getan. Gib uns doch mal ein Update, was jetzt trotz des Freispruchs nach den zwei positiven Dopingtests jetzt mit ihm los ist.
Ganz genau, denn die Welt-Anti-Doping-Agentur, die nimmt tatsächlich es nicht hin, diesen Freispruch, sondern legt Berufung ein im Fall von Jannik Sinner vor dem Internationalen Sportsgerichtshof CAS in Lausanne. Und genau, denn wir wissen ja, wie wir auch schon berichtet hatten, Jannik Sinner wurde zweimal positiv auf das anabole Steroid Clostebol getestet. Eine Sperre bekam der 23-Jährige aber nicht, konnte danach in den Folgewochen auch weiterhin an den großen Turnieren weiterhin teilnehmen. Und dementsprechend wird die Causa wahrscheinlich noch früher oder später nochmal aufgewärmt. Da können wir uns, glaube ich, drauf einstellen. Und sind dann natürlich sehr gespannt auf das Urteil. Es handelte sich ja, glaube ich, bei dem Steroid tatsächlich um sehr geringe Mengen. Dementsprechend bleiben wir da auch sicherlich dran.
Die zur Erinnerung, laut den Aussagen, ja, über die Hände des Physiotherapeuten, genau, der sich in den Finger geschnitten hatte, bei einer Massage in den Körper von Jannik Sinner gekommen ist. Also es sind keine Herztabletten, die in die Suppe gefallen sind, es ist einmassiert worden quasi. Sinner hat auch gespielt in Peking beim ATP-Turnier, unter anderem im Achtelfinale gegen Safulin unterwegs gewesen, hat auch mehr Siege oder Spielsiege jetzt als Zverev in dieser Saison. Mal gucken, ob da der große Negativ-Turnaround für ihn noch kommt. Sascha Zverev selbst ist in Peking nicht am Start gewesen aufgrund einer Lungenentzündung. Da drücken wir die Daumen, wird schon gute Besserung. Das ist ja dann spätestens im Hinblick auf den Davis Cup, bei dem er dann vielleicht doch noch dabei ist, wieder besser wird. So, haben wir noch was im Tennis?
Vielleicht nur ganz kurz, da steht jetzt in der kommenden Woche auch das ATP Masters in Shanghai an. Da können wir uns drauf freuen. Genau, und Peking läuft gerade eben das Masters der WTA-Tour, aktuell die Achtelfinals stehen, unter anderem, also keine Deutsche mehr dabei, aber eine Coco Gauff noch dabei, Sabalenka als Erstgesetzte noch dabei, Zheng noch dabei und so weiter, Jessica Pegula noch dabei, nee, die ist gerade ausgeschieden im Achtelfinale gegen die Spanierin Badosa. Sie bleiben tatsächlich, der Tenniszirkus bleibt erstmal in Asien. Vielleicht noch ganz kurz zu Jan-Lennard Struff, der sich ein bisschen zur Belastungsdiskussion im Tennis geäußert hat, hat er auch gesagt, dass der Turnierkalender viel zu eng und viel zu voll ist, wenn man ein, zwei Turniere auslassen, dass man ja direkt im Ranking fallen würde, und ja, hat sich auch so ein bisschen über die Ansetzung des Davis Cup geärgert, was ja Ende November erst das Ende ist. Er freue sich wohl sehr darauf, dort auch teilnehmen zu können, aber man würde natürlich auch gerne die nächste Saison bestmöglich vorbereiten und vielleicht auch nochmal in den Urlaub fahren und so zum Ende des Jahres dann nochmal so ein großes Highlight anzusetzen. Das sieht er als sehr kritisch an. Ich glaube, David, können wir, glaube ich, auch nur zustimmen. Wie gesagt, jede Woche ist ein anderes Tennisturnier und immer wieder sieht man die gleichen Namen in jeder Woche. Jeden Tag fast ein Spiel. Das ist wirklich, also eine höhere Belastung geht ja gar nicht.
Basketball, Eishockey, Tennis. Ja. Ganz weit vor Fußball.
Absolut, ja. Ja. Nichts Doppelbelastung. Ja,
auf jeden Fall.
Sondern Fünffachbelastung in der Woche.
Das ist echt so, echt. Mann. Den wünschen wir alles Gute beim Durchhalten. Ein paar Monate sind es noch. Und wir halten auch durch und melden uns nach der nächsten Pause mit Wintersport, Leichtathletik und NFL wieder. Bis gleich.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder in Take Nummer 2, der dann doch ein bisschen länger gedauert hat, mit dem Wintersport. Und wir haben heute Skispringen, Skialpin, den Eiskanal und Biathlon auf der Agenda, obwohl fast keine Wettbewerbe stattgefunden haben. Trotzdem gibt es einige Updates, über die wir mit euch sprechen wollen und starten in Hinzenbach beim Sommer-Grand Prix, wo unter anderem Andreas Wellinger ein Springen gewinnt, das andere entscheidet Daniel Tschofenik für sich. Und alles arbeitet darauf hin, sich an diesem Wochenende auf das Finale des Sommer-Grand Prix einzustellen. Auch an diesem Wochenende fand bereits ein Conti-Cup in Klingenthal statt. Markus Eisenbichler war da am Start. Viele weitere, also dieses Wochenende Samstag im MDR-Fernsehen, Frauen und Männer in Klingenthal am Start.
Herrlich. Ich freue mich riesig. Das wird, ja, endlich wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Skispringen im linearen TV verfolgen. Ich meine, so ganz lange hin ist es ja auch nicht mehr. Ich meine, wir sind ja schon in dem Monat, in dem zumindest, naja, eine besondere Wintersportart schon starten wird mit dem alpinen Skisport in Sölden. Es wird ja stattfinden Ende dieses Monats, da können wir uns schon darauf freuen.
Hoffentlich, und, ja.
Hoffentlich, also wir klopfen auf Holz, genau. Aber genau, vielleicht erstmal ganz kurz nach Hinzenbach. Du hast schon gesagt, Wellinger und Tschofenik erfolgreich, Wellinger auch zudem noch einmal Zweiter geworden. Aber wir sehen eben auch ein paar Oldies da. Roman Kudelka ist weiterhin mit von der Partie und am zweiten Tag war auch Hyung-Chul Choi dabei. Mittlerweile 43 Jahre alt, der Südkoreaner. Es geht nicht mehr um die großen Punkte, aber am Ende mit 74 Metern, er war dabei. Und das hat mir auf jeden Fall wieder ein Lächeln beim Blick auf das Tableau ins Gesicht gezaubert.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eine von vielen Legenden, die wir uns eigentlich gar nicht, oder die wir gar nicht missen möchten im Weltcup-Zirkus, wenn es ja dann auch wieder losgeht. Und falls ihr Lust habt und irgendwie Zeit am Wochenende habt, fahrt gerne nach Klingenthal. Freitag sind die Qualis, am Samstag 12 Uhr ist der Damenwettbewerb, um 16 Uhr knapp startet dann der Wettkampf der Herren und so wie ich das sehe, gibt es am Sonntag noch um kurz vor 3 einen Teamwettbewerb, also schaut gerne in Klingenthal vorbei und da ist der Sommer-Grand Prix dann Geschichte und dann geht es ja auch bald schon wieder mit dem Weltcup los, all das werden wir natürlich weiter beobachten, aber blicken, du hast es angesprochen, diesen Monat ja auch schon nach Sölden, wo auf dem Gletscher dann ja der Ski-Weltcup im Alpin-Zirkus starten wird und jemand, der 2019 zurückgetreten ist, davor 8-mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen hat, 67 Einzelweltcup-Siege einheimste, der ist wieder am Start.
Ja, ganz genau. Marcel Hirscher meldet sich zurück. Du hast schon gesagt, 8-malig den Gesamtweltcup gewonnen und ich bin kein großer Fan von Wildcards, aber ich glaube, da kann man das auf jeden Fall mal vertreten. Ja, maximal dürfen wir 20 Wildcards oder dafür dürfen ja 20 Wildcards an eine Fahrerin oder einen Fahrer pro Saison vergeben werden. Genau, aber das steht jetzt schon fest bei Marcel Hirscher und ich glaube, da kann man auch wirklich gespannt sein. Ich meine, ein Fahrer wie Marco Odermatt zum Beispiel, auf dem, der ja auch selbst gesagt hat, auf ihm liege deutlich mehr Druck als auf Marcel Hirscher.
Ja, das stimmt.
Ja, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall auf was freuen und ich bin gespannt, ob er an seinen Erfolgen ansetzen kann. Das wird natürlich verdammt schwierig nach den Jahren, aber also wie er performen wird, da sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt drauf.
Welche Radsportlegende ohne Doping-Vergangenheit müsste zurückkommen, damit Tadej Pogacar Angst bekommt, ist die Frage. Wahrscheinlich müsste Eddy Merckx selber wieder aufs Fahrrad steigen.
Eddy Merckx, genau.
Weiß es nicht.
Der davor die Dreifachkrone das letzte Mal geholt hat, dann gäbe es vielleicht nochmal ein Duell, ja.
Mann. Ja, schauen wir mal. Ja, dann Thema Eiskanal. Das ist ja auch immer eine spannende Frage. Ihr wisst ja, die Olympischen Winterspiele werden in Mailand und Cortina ausgetragen. Dort existierte eine Bahn, die allerdings nicht mehr in Betrieb ist, soll bis März 25 hergerichtet sein. Wir glauben beide eher wenig dran. Und dann ist die Frage, wo finden die Olympischen Bob- und Rodelwettbewerbe und Skeleton-Wettbewerbe denn statt? Deutschland war ja unter anderem mit dem Königssee möglicherweise in Frage gekommen. Auch Oberhof hatten wir ja hier erwähnt. Es wird jetzt allerdings wohl keine deutsche Bahn als Ersatzaustragungsort geben. Stattdessen sprechen sich die Verantwortlichen für Innsbruck Eagles aus. Das wäre naheliegend, auch geografisch gesehen St. Moritz, was natürlich schon spannender wäre mit mit der Tatsache, dass es ja die einzige Natureisbahn ist. Und Lake Placid, was absurd wäre, weil ja dann komplett am anderen Ende der Erde die Athletinnen und Athleten unterwegs wären. Also da bleiben wir am Stand der Dinge. Und im Biathlon gibt es zwei Neuigkeiten. Eine davon haben wir gar nicht aufgeschrieben hier, Benni. Die eine ist, dass die Biathlon-WM 2028 zum vierten Mal in Hochfilzen stattfinden wird. Ein Jahr später ja am Holmenkollen in Oslo, nächsten Frühjahr in der Lenzer Heide und 2027 in Otepää. Sondern auch, Benni, das habe ich gelesen, dass die Startreihenfolge im Biathlon jetzt anders werden, dass nämlich die besten Athletinnen und Athleten nicht ganz zu Beginn starten. Also ein bisschen mehr Verfolgermodus quasi.
Oh, finde ich eigentlich ganz spannend. Bin ich gespannt in der Umsetzung. Vielleicht kann man hier beim Biathlon auch auf jeden Fall noch etwas empfehlen. Ich habe es zwar selbst noch nicht gehört, aber werde es noch hören, denn in der Extrarunde, lieben Gruß an die Podcast-Kollegen, war in dieser Woche Michael Rösch und hat sich da auch ein bisschen zu den neuen Regeln für den anstehenden Winter geäußert, zu der Abschaffung der U25-Wertung, die es jetzt übrigens gibt und sowas. Und auch natürlich, wer so für ihn auch Favoriten vielleicht jetzt sind nach den Sommermonaten. Also da kann man sicherlich reinhören. Ich meine, Michael Rösch bleibt uns ja auch weiterhin in der Berichterstattung erhalten.
Auf jeden Fall. Hoffentlich an der Seite vom Sigi Heinrich. Das ist ja immer
ganz
die Alternative bei Eurosport. Genau so ist es. So, die werden ja täglich geguckt bei den Biathlon-Übertragungen. Und weil sie so beliebt sind von mehr als 54.280 Leuten, da bin ich mir ganz sicher. Denn genau so viele Leute, 54.280, das Ziel von 50.000 wurde geknackt, haben den Berlin-Marathon gefinisht. Das ist ja mit dann der größte Marathon ever, die 50. Auflage in Berlin, 42,195 Kilometer durch die deutsche Hauptstadt gelaufen. Unter anderem auch der 82-jährige Peter Bartel, der bei der Premiere 1974 auch schon mitgelaufen ist. Damals waren es nur 286 Läuferinnen und Läufer, die dabei waren. Das sind die Schlagzeilen aus Berlin. Man hat zweimal Äthiopien ganz vorne gehabt, also sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Mekesa Mengesha bei den Männern und Tigst Ketema in der Frauenwertung. Es gab keine Weltrekorde, das ist aber auch erstmal kein Drama. Eine spannende Spitzengruppe, gerade bei den Männern. Waren 4-5 bis 1,55, glaube ich, zusammen habe ich gesehen und danach hat sich so ein bisschen auseinandergeflattert. Also das war schon wirklich richtig gut, sich das mal anzuschauen, dieses Jahr das erste Mal bei RTL zu sehen. Und das der Berlin-Marathon, 50. Austragung.
Ja, spannend. Ja, ich war ja letztes Jahr selbst in Berlin und konnte da die Umstände und vielleicht auch die Folgen aus dem Berlin-Marathon mitbekommen.
Keine Wahl parallel.
Ja, genau, ja. Plus Wahl parallel, das war wirklich also so viel Chaos, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber natürlich jedes Mal wieder ein spektakuläres Event und hat auch tatsächlich was, wenn du durch die Hauptstadt gehst, auch wirklich fernab der Strecke und plötzlich dann nach dem Marathon Leute in ihren Sportanzügen immer noch durch die Stadt gehen siehst, das hat auf jeden Fall was. Vielleicht auch hier kurz die Ankündigung, ich werde tatsächlich ab nächstem Jahr auch in Berlin weilen und werde da sicherlich auch noch
Marathon laufen.
In den nächsten Wochen erzählen.
Und Marathon laufen. Und
vielleicht auch Marathon laufen, mal sehen.
Ja, das muss schon sein.
Einmal so. Muss man das, glaube ich, gemacht haben, aber dafür müsste man ja mal ins Training kommen, ne?
Ja dann, let's go. Gut, so, hätten die Marathon-Debatte auch geschlossen. Kommen wir zu einem Marathon-Thema, das sich ja über viele Wochen bei uns auf dem Themenzettel hält. Die Woche 4 der NFL liegt hinter uns, die Spiele sind gespielt und wir müssen natürlich, das ist Tradition bei uns, und das diese Woche auch mal wieder zu Recht über Amon-Ra St. Brown sprechen.
Ja, und diesmal nicht nur, weil er Deutscher ist. Gut, man muss ja auch wirklich sagen, er gehört ja mittlerweile auch zu den wertvollsten Spielern in der NFL. Aber er konnte sich tatsächlich am Wochenende mal wieder historisch aus deutscher Sicht eintragen. Denn ihm ist als erster Deutscher in der Geschichte der NFL ein Touchdown-Pass gelungen. Noch dazu übrigens gelang ihm noch ein Touchdown selbst. Also da hat er wirklich einen großen Anteil an diesem Erfolg der Detroit Lions 42-29 gegen die Seattle Seahawks. Das zeigt wieder eigentlich, was er auch für ein Goldjunge eigentlich ist für die Lions aktuell. Er macht wirklich den Unterschied aus. Schon insgesamt 24 Touchdowns generell geschafft in der NFL. Das ist auf jeden Fall ja, ich glaube, mit großem Abstand der deutsche Rekord auch. Und damit ist er Rekordhalter. Was noch zu sehen ist aus der NFL, dass die Chiefs weiterhin an ihrem Rekord schrauben. Der vierte Sieg im vierten Spiel, jetzt auch 17-10 gegen die Los Angeles Chargers erfolgreich gewesen, ne?
Obwohl sie 0-10 hinten lagen. Also das war eine richtig schöne Aufholjagd. Mahomes hat 245 Yards mit seinen Pässen rausgeholt. Muss allerdings natürlich auch dazu sagen, dass es eine Schocknachricht für die Chiefs gab, denn Rashee Rice, einer der Top-Receiver, hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Mhm. Gute Besserung dahin. Was gibt es sonst zu berichten? Die Vikings haben mit Glück ihre weiße Weste behalten. 4 Siege aus 4 Spielen, gewinnen knapp im Lambeau Field bei Green Bay mit 31-29. Baker Mayfield hat Tampa Bay zum klaren Sieg geführt. Die Falcons haben gewonnen. Dallas gewinnt wie quasi immer gegen die Giants, schreibt die Sportschau. Und Benny, deine Steelers haben die erste Niederlage der Saison kassiert bei den Indianapolis Colts, nachdem sie 0-17 hinten gelegen haben, nicht mehr rangekommen, am Ende ein 24-27.
Ja, ganz genau. Da gab es tatsächlich offensichtlich dann die ersten Probleme in dieser Saison in der Defensive, die ja bisher die große Stärke von den Steelers war. Sonst, wer auch hinter ihren Erwartungen bleibt bisher, das sind die Patriots, ne? Die jetzt im vierten Spiel die dritte Niederlage einfahren mussten, auch eine deutlich gegen die 49ers, 13-30. Also der Start ist da durchaus, kann man glaube ich sagen, missglückt. Aber ich glaube, so viel dazu. Ich meine, die Dolphins, ich glaube, ohne Tua Tagovailoa ja weiterhin, auch die verloren, ja. 12-31 gegen die Titans. Also auch hier passiert einiges. Viel Umschwung, viele verschiedene Ergebnisse, die dennoch natürlich den Rest der Saison nicht weniger spannend machen, weil es ist ja wirklich erst der Anfang gemacht von einer langen Regular Season.
Diese Woche seht ihr dann 3 Spiele im RTL-Hauptprogramm am Sonntag, denn um 15.30 Uhr deutscher Zeit wird mit Vikings gegen New York Jets in Tottenham das erste London-Game der Saison ausgetragen. Das heißt, da gibt es dann noch mehr Free-TV-Football für euch, falls ihr euch da mal zusätzlich noch reinsteigern wollt. So, wir machen jetzt die nächste Unterbrechung und melden uns dann gleich wieder mit Handball. Die Magdeburger sind in der Wüste unterwegs. Der SAP-Garten in München wurde eröffnet. Ricciardo verlässt die Formel 1 und vieles mehr da Thema. Und danach geht es natürlich auch noch weiter mit dem Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Handball. Ja, die Daikin HBL ist in Spieltag Nummer 4 gegangen, ebenso wie die NFL. Und aus hessischer Sicht war es ein richtig erfreuliches Wochenende. Denn die MT Melsungen siegt gegen den Lieblingsgegner aus Kiel in Kiel mit 25-21. Und auch Wetzlar holt sich endlich den ersten Saisonsieg und holt auch auswärts die ersten Punkte. Und zwar gegen Stuttgart 26-23.
Ja, das war auf jeden Fall ein sauwichtiges Lebenszeichen für die HSG, die damit den ersten Saisonsieg holt im vierten Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gegen Stuttgart. Ne? Die stehen nämlich selbst nach 5 Spielen nur bei einem Sieg. Und trotzdem gibt es 2 Teams ganz unten drin, die immer noch keinen Sieg auf dem Konto haben. Einmal der Aufsteiger VfL Potsdam, 3 Spiele, 3 Niederlagen, und der HC Erlangen nach 4 Spielen immer noch auch sieglos. Also wichtiger Sieg da für Wetzlar, um sich da ein wenig Luft ganz unten zu verschaffen. Und für die MT, ja, es läuft weiter nach Maß. Ne? Genauso viele Siege aktuell wie die Rhein-Neckar-Löwen oder Hannover-Burgdorf oder auch die Füchse. Man bewegt sich da gerade mit einem guten Saisonstart ganz oben nach ja auch einer guten Saison bereits. Das ist sehr erfreulich. Also da sieht es weiterhin sehr gut aus für die hessischen Teams oder zumindest für ein hessisches Team. Aber David, es gibt ja auch noch etwas von einem beliebten Turnier, nämlich der Handball-Club-WM. Da kann
ja, warte. Bevor wir in die Wüste gehen, ich weiß, du hast es mit Wüstenturnieren ebenso gerne zu tun wie mit den Wuhan Open im Snooker, noch dazu sagen, für die MT Melsungen startet dann nächste Woche auch die European League, also ja. Europapokalstart, und es gab auch die erste Niederlage für die Rhein-Neckar-Löwen, die ja eigentlich bisher dann eben punktgleich mit den Flensburgern oben waren. Die konnten in Eisenach gewinnen und die Rhein-Neckar-Löwen haben auswärts in Leipzig knapp 28-27 verloren. Das wollte ich noch ergänzen, und du hast angesprochen, Potsdam ganz unten drin haben nur 3 Spiele gemacht. Der Grund dafür ist, dass sie an diesem Wochenende gegen Magdeburg gespielt hätten, was aber nicht passiert ist, weil die wiederum bei der Club-WM in der Wüste unterwegs sind. Bitteschön.
Ja, ganz genau. Auch hier könnten wir wieder die Belastungsthematik ansprechen im Handball, die damit natürlich jetzt auch, du hast ja vorhin auch schon den Handball erwähnt, als wir kurz über Struff geredet haben. Aber die kann man hier natürlich bei der Club-WM wieder aufmachen. Und dennoch, es geht natürlich auch um sehr viel Geld und dementsprechend ist es auch für Magdeburg ein sehr interessantes Turnier. Es geht nämlich jetzt ins Halbfinale gegen den ägyptischen Gastgeber Al-Ahli. Darauf trifft jetzt der SC Magdeburg. Zuvor auch wirklich durch Kantersiege über die California Eagles und Al-Khalej. Das Halbfinale festmachen können und genau, bei Finaleinzug geht es dann gegen Barcelona oder Veszprém. Also da war dann tatsächlich ein echter Kracher im Finale zumindest dann, wenn man Al-Ahli schlagen sollte.
Ja, und man ist Barcelona und Veszprém aus dem Weg gegangen, dadurch, dass man eben eine Tordifferenz von plus 43 hat durch die ersten beiden Spiele. Barcelona in Anführungszeichen nur plus 38. Veszprém plus 33, deswegen geht man da vorerst im Halbfinale eines dieser europäischen Top-Teams aus dem Weg. Heute 19 Uhr Halbfinale, drückt mal die Daumen, dass es dann mal wieder reicht mit dem Weltpokal. Montag geht es dann übrigens schon wieder weiter in der Bundesliga gegen Göppingen, da muss man dann zurückreisen. Auch noch diese Woche findet statt am Mittwoch die zweite Runde des DHB-Pokals. Da kann man natürlich dann auch reinschauen. Die Füchse sind da am Start. Die Final Four-Teilnehmer aus dem letzten Jahr ja nicht, also Melsungen noch nicht mit dabei. Wetzlar ist bei dem Absteiger Balingen-Wallstätten gefragt und es gibt das Duell zwischen Bietigheim und Eisenach. Das ist sicherlich auch ganz interessant. Das, wie gesagt, dann am Mittwoch. Dann kommen wir zum Champions League, vielleicht noch der kleine Nachtrag. Ja. Magdeburg davor, bevor sie zur Club-WM gefahren sind, unentschieden gegen Aalborg und die Füchse waren in Dänemark bei Fredericia erfolgreich. Also sieht bisher ganz gut aus. Updates folgen. So, jetzt aber Basketball. Wir können schon mal vorwegnehmen, weil das Basketball und Eishockey betreffen wird, dass der SAP-Garden in München eröffnet worden ist. Die neue Heimspielstätte des EHC München und ja bei den Topspielen auch vom FC Bayern Basketball. Eine richtig schöne Arena. Ich habe ein paar Eindrücke vom Opening gesehen. Da gab es ja ein Eishockeyspiel gegen die Buffalo Sabres, hatten wir letzte Woche auch erwähnt. Die Basketballer sind am 3. Oktober dann das erste Mal da, spielen ja da unter anderem ja 20 Mal pro Saison, vor allem Euroleague. Also das ist ganz, ganz wichtig für München, dass da diese neue Veranstaltungshalle mit dazugekommen ist. 11.500 Leute passen da rein.
Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, dann lass uns doch direkt auch ins Geschehen in der BWL einsteigen. Denn ich glaube, man kann durchaus sagen, dass sich bestimmte Favoriten auch durchaus weiterhin schwer tun, oder? Also wenn man jetzt auch auf Bayern München schaut, die ja einen echten Arbeitssieg gegen die Hamburg Towers ja, über sich ergehen lassen mussten. Die Hamburg Towers haben ja zuvor auch schon ja, andere Top-Teams ärgern können und jetzt eben auch den FC Bayern. Trotzdem ein wichtiger Sieg, weil die Bayern haben ja zuvor in der Woche erst eine Niederlage hinnehmen müssen. Dementsprechend ja, wichtiger Sieg, am Ende aber nur 81-80 gegen die Towers. Was gibt's noch? Die Rostock Seawolves, bisher überraschend, mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Ja, demontieren auch mal eben die BG aus Göttingen mit 102-74. Der nächste Kantersieg gegen sich für die BG, nachdem man ja schon ja, gegen die Aufsteiger aus Frankfurt verlieren musste, sieht es da jetzt aktuell echt düster aus. Ja, wer aber ebenfalls nach zwei Spielen noch ungeschlagen ist, zum einen die Basketball-Löwen aus Braunschweig, aber auch Ratio Farm Ulm, die nach zwei Spielen bei zwei Siegen stehen. Braunschweig schlägt Ludwigsburg und Ulm schlägt die Baskets aus Würzburg.
Ja, und für die ganz großen deutschen Top-Teams geht es dann diese Woche auch wieder in der allseits beliebten Euroleague los. Da liefen die letzten Saisons ja wirklich nicht so ganz erfreulich. Alba Berlin macht am Donnerstag um 18:45 den Auftakt zu Hause gegen Panathinaikos Athen. Und die Münchner Bayern spielen eben auch zu Hause, allerdings ja dann auch schon das erste Mal, erzähle ich jetzt Quatsch, beim Euroleague-Auftakt gegen Real Madrid. Jedenfalls könnt ihr es angucken am Donnerstag um 20.45 Uhr. Interessant, denn hoffentlich geht der Saisonstart ein bisschen besser los aus deutscher Sicht als in den letzten Jahren, dass es sich dann auch so fortführt, denn Madrid hat verloren am Wochenende. Vielleicht hilft das den Münchnern zum Euroleague-Start ein wenig besser reinzukommen. So, und dann springen wir vom Basketball zum Eishockey, Benny. Und da muss man sich wirklich mal gehörig die Augen reiben, wenn man sich den vierten Spieltag in der DEL anguckt, denn es sind unfassbar viele Tore gefallen. Der Puck ist oft ins Tornetz eingeschlagen, unter anderem viermal für die Löwen Frankfurt beim 4:3 zu Hause gegen die Grizzlies aus Wolfsburg, ein 6:3 zwischen Nürnberg und Düsseldorf, 3:5 Iserlohn Ingolstadt, 2:6 ist München erfolgreich, Overtime-Sieg für die Augsburger Panther, 7:6 gegen die Kölner Haie und auch Penaltyschießen bei Schwenningen gegen die Eisbären Berlin am Ende mit dem besseren Ende für die Schwenninger. Also das ist ein richtig spektakulärer DEL-Spieltag gewesen.
Ja, definitiv. Also 20 Tore in Augsburg und Schwenningen ist ja wirklich Wahnsinn. Also die DEL, da kann man durchaus sagen, da geht es auf jeden Fall auch echt spannend und vor allem spektakulär weiter. Sonst gibt es vielleicht noch zu berichten, dass es einen Dopingfall um Eishockeyspieler Seidenberg gibt von Red Bull München. 173 Mal hat er für die Eishockey-Nationalmannschaft gespielt und wurde im November 23 für 4 Jahre wegen Doping gesperrt. Und nun gibt es wohl einen Strafbefehl mit neuen Details aus seiner Doping-Vergangenheit. Also ich glaube, da kommt auch noch was in den nächsten Wochen auf uns zu. Auch eine spannende Schlagzeile, die wir weiter begleiten werden.
Ja, und auf der anderen Seite Löwen Frankfurt, die haben sich einen ehemaligen langjährigen NHL-Torhüter Thomas Greiss rangeholt. Allerdings ist der im Kontext von für Gutheißen rechtsradikaler Thesen und Äußerungen auch aufgefallen. Also das sorgt auch nicht nur Begeisterung in der Eishockey-Bubble. Das muss man auch noch dazu sagen. So, DEL2 ist dann auch noch mal ganz kurz Thema. Die beiden hessischen Vertreterteams haben auch natürlich gespielt. Der EC Bad Nauheim war nach Penaltyschießen gegen Landshut erfolgreich und die Kassel Huskies haben in Overtime verloren gegen Spitzenreiter Krefeld. Es bleibt also etwas schwierig bei den Huskies. So, und dann sind wir beim Motorsport angekommen. Wir haben ja kein Formel-1-Rennen, sondern blicken einmal darauf, was jetzt endgültig feststeht. Daniel Ricciardo verlässt die Formel 1. Das nach 2011 HRT, dann 2 Jahre Toro Rosso, 2014 bis 2018 Red Bull, 2 Jahre Renault, 2 Jahre McLaren, 1 Jahr Alpha Tauri. Dann eben jetzt ist daraus, sind die Racing Bulls geworden. 2-mal ist er WM-Dritter gewesen, 8 Siege eingefahren, 3-mal die Pole, 17 schnellste Rennrunden und vor allem Benny, das bleibt ja am Ende wirklich hängen, einer der absolut sympathischsten im ganzen Formel 1-Zirkus.
Ja, auf jeden Fall jahrelang der Sunnyboy gewesen im Formel 1-Zirkus. Ich glaube, da kann man sicherlich auch noch das ein oder andere Best-of auf YouTube sich reinziehen von Daniel Ricciardo und seinen besten Jokes und so weiter. Dafür hat er auf jeden Fall diese Sportart in den letzten oder im letzten Jahrzehnt deutlich unterhaltsamer gemacht. Und trotzdem muss man eben sagen, er war ja jahrelang dieses große Versprechen, dieses. Früher oder später wird er schon nochmal Weltmeister, dafür wollte ihn ja auch Red Bull aufbauen. Viele Deutsche werden ihn sicherlich auch noch kennen als Teampartner von Sebastian Vettel. Das ist vielleicht noch was man erwähnen kann. Aber ja, leider konnte er dieses Versprechen nicht einlösen. Dennoch muss man natürlich sagen, wie viele Fahrer können am Ende denn auch schon vielleicht ja acht Sieger auch tatsächlich einfahren. Das konnte er 32 Mal, stand auf dem Podest. 2-mal war er WM-Dritter, 2014 und 2016. Aber genau, an diese Zeit sollte er danach leider nie mehr rankommen.
Ja. Absolut schade. Letzter Sieg datiert aus dem Jahr 2021 in Monza. Den ersten Rennsieg konnte er sich 2014, damals in Kanada, in Montreal holen. Wir werden den Honey Badger vermissen und wenn uns langweilig wird, müssen wir den Chewy halt selber machen, Benny.
So ist es.
Ja, dann wie gesagt, mit der Formel 1 geht es weiter in 3 Wochen, dann in Austin, in Texas, in den USA. So, wir sind am Ende unserer sportlichen Themen angekommen. Das heißt nicht, dass es danach nicht mit Sport weitergeht, sondern dass dann der große Fußballteil auf uns wartet. National, international, Abschiede, viel los. Nicht nur Ricciardo hat sich verabschiedet. So viel schon mal vorweg. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im letzten Take, wie immer, mit dem Fußball. Benny, weißt du, was ich sehr, sehr schön fand am Wochenende? Die Kollegin Sophie Affelt war ja auch schon häufiger hier bei uns im Podcast zu Gast, hat auf der Bayern-Pressekonferenz, die ist ja für Sport 1 unterwegs, Vincent Kompany irgendwie was gefragt und dann ging es um das Wort Patzer. Kompany dreht sich während der Frage um und fragt, ich weiß nicht, Dieter Niklas oder wen auch immer, der daneben saß, was ist ein Patzer? Und ja, hier, das ist ein Fehler, sorry. Sophie Affelt bringt Kompany bei, was ein Patzer ist. Wie schön.
Ganz genau. Ging ja auch etwas viral. Das heißt, guckt euch das gerne mal auf Social Media an. Vielleicht finden wir da auch ein Reel, was wir dann noch in die On-the-Pitch-Story machen können. Aber ja, auf jeden Fall eine tolle Aktion. Und dann besonders natürlich auch mit Sophie Affelt, die wir auch hier mehrfach im Podcast hatten, irgendwie also auch zum erweiterten On-the-Pitch-Team dazugehört.
Absolut.
Also echt eine tolle Geschichte. Wir machen alle unseren Weg, oder?
Ja, du versuchst wieder zu spoilern. Wenn du was sagen willst, dann sag was, wenn nicht, wartet noch ein paar Wochen.
Genau, wir warten noch ein paar
Wochen. Ansonsten wäre das nächste auf unserem Themenzettel der Fußballsonntag. Also ich hab mal ein Wochenende nichts zu tun gehabt und dachte mir so, am Sonntag stehen irgendwie viele Fußballspiele auf dem Programm, wann machst du denn mal irgendwie was anderes außer Fußball gucken? Am Ende 4:4 in Köln, 4:2 in Kiel für die Frankfurter Eintracht, dann denkst du Hoffenheim, Bremen, boah, es wird sicherlich langweilig, da fallen mindestens genauso viele Tore. Dann hast du abends nochmal Drittderby, vorher spielt Bielefeld, also was war denn das bitte für ein Wochenende? Ganz zu schweigen von dem Spiel, über das wir zuerst reden, Benni, denn in der Bundesliga, wir fangen jetzt einfach mal trotzdem damit an, weil das ja wirklich das Spiel des Wochenendes war. Samstagabend Bayern gegen Leverkusen. Der neue Klassiker wahrscheinlich, müsste man so formulieren. 1:1 und was für eins.
Und was für eins. Ich glaube, ja, die Bayern werden sich ordentlich ärgern, dass man hier keine 3 Punkte mitnehmen konnte, weil die Chancen, die wären da gewesen. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Es war über weite Strecken aber doch naja, ich hätte gesagt, ich hätte noch ein bisschen mehr erwartet. Ich habe auch auf deutlich mehr Tore gesetzt, weil wir 2 Offensivketten in der Saison bisher gesehen haben, die spektakulär agiert haben. Aber beide Teams hatten ja durchaus, gerade auch die Bayern, in der Defensive dann durch ihr sehr offensives Pressing dann auch das ein oder andere Problem. Leider am Ende nur 2 Tore, diese aber umso sehenswerter, oder? Also dann auch 2 aus der Distanz, einmal Pavlovic bei den Bayern, einmal Andrich bei Leverkusen. Und sonst ein 1:1, ich denke schon auf hohem Niveau, aber wie gesagt, also die Bayern hätten deutlich mehr daraus machen müssen.
Ja, auf jeden Fall, die waren die dominante Mannschaft, das Tor für Leverkusen, die sind ja in Führung gegangen, ja, war gefühlt die erste große Aktion, wo der Ball dann mal in Aktionsweise auf das Tor von Manuel Neuer zuflog. Und dann die Tore natürlich echte Hingucker, vor allem das von Pavlovic hat mich als Kickbase-Trainer von ihm natürlich ganz besonders gefreut und auch, dass dieser Wiesengipfel einfach in ganz Deutschland große Begeisterung nach sich gezogen hat, zeigen auch die TV-Quoten, also muss man sich mal zergehen lassen, das ist immer noch Pay-TV, wir reden immer darüber bei Screentime Sport, dass die NFL irgendwie die Millionengrenze bei RTL nicht knackt sonntags. Bayern gegen Leverkusen haben 2,3 Millionen Leute geguckt und zwar im linearen TV, wenn du jetzt Sky Go und Wow noch mit dazu nimmst. Das ist noch besser als Bayern Dortmund in den letzten Jahren gewesen ist. Also das ist schon wirklich ein richtig, richtiger Hingucker gewesen, vor allem auch da, was das Interesse anbelangt. Was machen wir sonst? Dann gehen wir einfach den Bundesligaspieltag durch, würde ich sagen. Ja. Am Ende ein großes Zittern schon am Freitagabend für die BVB-Fans, denn Bochum schlägt sich gut im Westfalenstadion. Der BVB kriegt es aber rumgerissen, bevor das erste Champions-League-Heimspiel startet. Heute Abend 4:2 gewinnt man gegen Bochum.
Ja, ganz genau. Felix Metscher mal wieder mit einem Tor. Der kann also auch noch treffen und spielt auch eine Rolle. Girassi mit Doppelpack, also es sieht doch gar nicht so schlecht aus für Dortmund, man konnte jetzt auch 0:2 rumdrehen, man holt diese Siege aktuell eben doch, auch wenn man ja nur in Teilen überzeugt, muss man ja glaube ich gerade auch unter Nuri Sahin sagen, gerade nach diesem desolaten Auftritt gegen Stuttgart oder auch, naja, diesem, ich will nicht sagen Duselsieg, aber man hatte ja doch etwas Glück gegen Brügge. Trotzdem wichtiger Sieg, um oben dran zu bleiben und für Bochum, so wie ich gehört habe, sitzt Peter Zeidler noch sicher im Sattel, man denkt noch nicht darüber nach, dort den Trainer zu wechseln, ich glaube, ja, gerade auf der Trainerposition, ich weiß auch nicht, ob das als ein Team, was sowieso am Ende der Saison wahrscheinlich mit diesem Kader im Tabellenkeller irgendwo landen wird, im Abstiegskampf auf jeden Fall sein wird, ob da ein Trainerwechsel jetzt helfen würde, ich glaube, man hat sich gegen Dortmund dennoch okay präsentiert, wie gesagt, man hat ja eine gute erste Hälfte gespielt, aber am Ende ja, war die Offensive von Dortmund zu stark.
Ja, am Samstagnachmittag hatten wir dann ein klares und auch recht früh deutliches 4:0 von Leipzig gegen Augsburg, ein 3:0-Sieg von St. Pauli in Freiburg, die tatsächlich mit 9 Punkten vor dem VfB Stuttgart in der Tabelle stehen, aber gefühlt ja irgendwie noch schlechter da sind. Ne? Die haben zwar die Stuttgarter zu Hause geschlagen, glaube ich, im Schwabenderby. Sage ich jetzt was Falsches mit den regionalen Zugehörigkeiten, sorry. Aber dass St. Pauli 3:0 in Freiburg gewinnt, schon nicht schlecht.
Ja, das kam für mich auch wirklich sehr aus dem Nichts, gerade weil St. Pauli zuvor ja auch nur einen Punkt geholt 0-0 hat.
0-0 gegen Leipzig, 0-0 das war der erste
Leipzig.
Punkt.
Gut, das war natürlich auch ein respektabler Punkt. Und das muss man auch sagen, wenn man dann gegen Leipzig und dann Stuttgart seine 4 Punkte holt. Das zeigt vielleicht auch doch, dass man dass bei St. Pauli einiges doch ganz gut läuft, wenn man das gerade vielleicht auch mit Bochum oder Kiel vergleicht. Da geht es in eine richtige Richtung. Ja, und Freiburg, bisher eigentlich eine gute Saison gespielt zuvor. Das kam für mich wirklich auch sehr aus dem Nichts. Bei Leipzig beim 4-0 gegen Augsburg kann man vielleicht noch sagen, Benjamin Šeško mit der ersten guten Partie in dieser Saison. 2 Tore, 1 Vorlage. Glaube ich auch für ihn wichtig, dass er das Tor noch treffen kann, nachdem er ja eigentlich in der Rückrunde auch erst richtig ins Rollen gekommen ist letzte Saison.
Ja, absolut. Das ist wahr. Das muss man auch dazu sagen. Gerade im Hinblick natürlich auch da, Mission Champions League. Da braucht man alle Kräfte, um die dann zu bündeln, um die, große Belastung im Fußball auch zwingen durchzustehen. Genau, dann haben wir an dem Nachmittag noch große Schiri-Diskussionen in Wolfsburg gehabt, am Ende ein 2-2 Last-Minute-Ausgleich des VfB Stuttgart. Dennis Undav mit einem herzlichen Fick dich, Undav, wurde das von so manchem VfL Wolfsburg-Fan begleitet, auch bei uns im Freundeskreis. Das war natürlich ja schon bitter für die Wolfsburger, aber am Ende natürlich auch wichtig für die Stuttgarter, um hier nicht irgendwie noch weiter abgetrieben zu werden in der Tabelle. Heidenheim gewinnt dominant in Mainz mit 2-0, Gladbach gegen Union, ganz spätes 1-0 in einem der schlechtesten Bundesliga-Einzelspiele, das man sich, glaube ich, seit langer Zeit angucken konnte.
Ja, und trotzdem für Gladbach natürlich enorm wichtig. Man hat die Punkte bisher, obwohl man in den ersten Spielen auch gegen große Namen solide oder sogar sehr gut mitgehalten hat, wie auch gegen Leverkusen, wenig Punkte holen können. Umso wichtiger, dass man jetzt hier gegen Union diese 3 Punkte holt und ja Anschluss an die oberen Plätze behält, oder? Also, dass man da jetzt nicht trotz eigentlich solidem oder trotz Fortschritts im Spiel, was man ja durchaus sehen kann über weite Strecken, dass man da jetzt nicht plötzlich wieder in den Tabellenkeller reingerät.
Ja, das ist ja das, was wir bei Gladbach nach dem Saisoneröffnungsspiel gesagt haben, dass es eigentlich richtig gut aussieht, weil man sich unter anderem gegen Leverkusen richtig gut geschlagen hat. Noch steht Union davor in der Tabelle. Allerdings möchte ich euch mal ganz kurz darauf hinweisen, was Union Berlin in den nächsten Wochen zu tun hat, bis Anfang Dezember. Gegen Dortmund in Kiel, gegen Frankfurt, Pokal in Bielefeld, dann in München gegen Freiburg in Wolfsburg und dann Leverkusen und Stuttgart. Das ist ein schönes Programm gegen alle Top-Teams bis Anfang Dezember. Mal gucken, ob die sich da auf Rang 9 halten können. Könnte schwierig werden. So, und dann sind wir beim Sonntag angekommen. Wir müssen dazu sagen, dass die Eintracht aufgrund von frühen Wechseln am Ende noch einen sicher geglaubten Sieg gegen Pilsen in der Europa League daher spielt. 3-3 am Ende am Donnerstag. Hoffenheim ja auch ein bisschen gewackelt, 1-1 in Midtjylland, in Dänemark gegen Midtjylland mit einem späten, aber auch sehenswerten Tor von Max Mørstedt, seines Zeichens U17-Weltmeister. Deswegen waren die beiden Teams also erst am Sonntag unterwegs. Matarazzo-Stuhl wackelt ein bisschen, der von Topmüller mal wieder nicht. Finde ich auch okay so. Die Frankfurter Eintracht gewinnt in Kiel 2-4. Kiel tut mal wieder doch einiges, aber das ist gegen Frankfurt auch nicht überraschend gewesen, wie ich finde. Und dann Hoffenheim gegen Bremen. Ein Spiel wie ein Unfall. 3-4.
Ja, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Ein Spiel wie ein Unfall, kannst du, glaube ich, absolut zu Recht sagen. Ich glaube, 12 Minuten hat es gedauert, als Hoffenheim 3-0 geführt hat gegen Bremen.
Wie gesagt, und das war du hattest ja das Köln-Spiel, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, und das Kiel-Spiel schon gesehen. Und dann ist dieses Spiel passiert.
Ja, also das muss man wirklich sagen, die Bundesliga macht bisher richtig Spaß, oder? Also es passiert viel, es fallen viele Tore, es macht richtig Spaß. Bei Kiel, was mich da immer freut zu sehen, sie versuchen trotzdem mutigen Fußball zu spielen mit dem, was sie haben, ne? Also man sieht ja durchaus, dass sie sich nicht wie Darmstadt 98 vor ein paar Jahren noch unter Dirk Schuster in der ersten Liga hinten reinzwängen und dann einen langen Ball auf Marcel Heller spielen, der dann irgendwie versucht durch Geschwindigkeit einen Konter zu fahren, sondern Kiel versucht mitzuspielen. Das sieht man dann eben leider auch bei den Toren gegen sich. Ich meine, das 5-0 gegen Bayern hat ja auch eine deutliche Sprache gesprochen. Und auch hier wieder 4 Gegentore gegen Frankfurt. Aber sie versuchen es. Das finde ich, ist aller Ehren wert. Und für Frankfurt, wie gesagt, also man ist aktuell auf Rang 2, 12 Punkte aus 5 Spielen. Man holt da doch einiges raus aktuell, trotz der verlorenen Punkte gegen Pilsen. Das macht für mich auf jeden Fall als Hessen durchaus Hoffnung, oder?
Ja, nächsten Sonntag 17:30 Eintracht gegen Bayern. Gucken wir mal drauf, was dann daraus wird. Topspiel übrigens, Pauli gegen Mainz, auch sehr, sehr schön.
Oh, wow.
Ja, dann sind wir in der zweiten Liga angekommen, nur ein ganz kurzer Blick darauf. Düsseldorf gewinnt in Fürth, bleibt damit Spitzenreiter, 17 Punkte aus 7 Spielen, direkt dahinter Verfolger Magdeburg, schlägt Darmstadt zu Hause mit 2:1, also Darmstadt war zu Hause und Magdeburg zu Gast, so rum. Der HSV unentschieden gegen Paderborn, 2:2, Schalke gewinnt das Topspiel gegen Münster, da darf ich nicht drüber hinweggehen, in Münster mit 2:1.
Ja, ganz genau. Keine gute Partie, aber wichtige 3 Punkte unter Interimstrainer Fimpel, der ja eigentlich U23-Trainer ist bei Schalke. Ich glaube, da kommt auch noch was auf uns zu, wer da wohl den Trainerposten in den nächsten Wochen übernehmen wird. Bis zur Länderspielpause will man da wen suchen. Sonst aber auf jeden Fall wichtige 3 Punkte und wieder Doppelpack Süller. Die Lebensversicherung, 6 Tore aus 7 Spielen bisher. Genau, sonst Hertha unfassbar, oder? Also 1:4 gegen Elversberg verloren. Auch da läuft noch nicht alles gut zusammen. Und da wird es, glaube ich, nächsten Spieltag besonders spannend, weil diese Hertha trifft auf den bisher eben auch nicht gut auftretenden FC Schalke 04. Zwei Mannschaften, die ja Bundesliga-Fußball versprechen würden vom Namen her, aber aktuell ganz und gar nicht so spielen. Das wird eine Partie, auf die ich mich, ich glaube, sehr freue.
Ja, Topspiel, 20:30 am Samstag, das darf man sich auf jeden Fall gerne mal in den Kalender schreiben, nach Pauli, Mainz, Topspiel oder was das eben war, genau.
Ja.
Außerdem Hannover gegen Nürnberg erfolgreich und ja dann noch ein Wahnsinnsauftakt in den Fußballsonntag mit dem 4:4 zwischen dem 1. FC Köln und dem Karlsruher Sportclub. Es steht nach 27 Minuten schon 3:2. Nachdem Köln in der ersten Viertelstunde 3:0 in Führung geht, am Ende ein 4:4, das letzte Tor fällt in der 55. Minute. Ein absurder Zweitligaspieltag, das muss man auf jeden Fall so festhalten. Und ja, schade für die Kölner, dass man das, also das fühlt sich wie eine Niederlage an auf jeden Fall, das kann man so festhalten. Dann mache ich es ganz kurz vielleicht, Liga 3, Dynamo Dresden zu Hause nur ein 0:0 gegen Aufsteiger Aachen, die sich jetzt in der Tabelle auf Platz 13 befinden, und Bielefeld mit dem Last-Minute-Sieg im Derby 19:30. Was für eine asoziale Anstoßzeit. Sonntag 19:30 in der dritten Liga. Bielefeld jetzt auf Platz 7, nachdem man ja die beiden Spiele davor verloren hat.
Ja, ganz genau. Also Bielefeld, aber trotzdem, man ist da noch vorne mit dabei, da vorne ist alles eng beieinander und gerade im Vergleich zu dem, was man in der vergangenen Saison sehen musste, im ersten Teil der Saison besonders bei Bielefeld, ich glaube, da guckt man doch deutlich optimistischer bisher in die Saison, oder?
Naja, also das Derby musste jetzt schon gewonnen werden, das war auch keine fußballerische Glanzleistung, weil es hat schon ziemlich Angst gemacht, dieses Distanztor gegen 1860, letztes Wochenende, das ich mir anschauen durfte, und danach diese desaströse Niederlage, englische Woche haben wir gar nicht angesprochen, eben in Groß-Asbach gegen Stuttgart 2, 3:0 auseinandergeschraubt zu werden, das ist schon echt absurd. Aber naja, gut, dritte Liga, so wie sie leibt und lebt, da muss man mit leben und muss da durchgehen. So, dann müssen wir über Alexandra Popp sprechen. Vorweg, Antoine Griezmann hat den Rückzug aus der französischen Nationalmannschaft angekündigt bei den Männern. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen, aber der Punkt ist natürlich der, dass Alexandra Popp in Duisburg, da wo alles angefangen hat, am 17. Februar 2010, damals ihr erstes Länderspiel in der Schauer ins Land Reisen Arena, übrigens jetzt Regionalliga-Stadion, das muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen, am 28. Oktober diesen Jahres ab 18.10 Uhr im Länderspiel gegen Australien zum 145. Mal mit dem Adler auf der Brust auflaufen wird. Alexandra Popp hängt ihre Fußballschuhe in der Nationalmannschaft an den Nagel. Die 33-Jährige hat die Entscheidung kundgetan. Unvergessen ja auch schon seit der U20-WM 2010, die ja, wir haben ja auch, glaube ich, kürzlich drüber gesprochen, in Bielefeld stattgefunden hat, unter anderem.
Ja, und es ist generell spannend, weil sie hat ja 2010 auch schon ihr Debüt in der Nationalmannschaft gegeben. Hat, glaube ich, 2011 auch die WM mitgenommen, wenn ich mich nicht irre. Und da war ja zum Beispiel auch noch, das ist unfassbar, also da hat Celia Šašić, damals noch Dambabi, wie sie damals hieß.
Okoino Dambabi.
Genau. Mhm. Ihr Debüt gegeben, auch mit einer Alexandra Popp mit ihrer ersten Weltmeisterschaft.
Sehr gut.
Übrigens, wer damals, glaube ich, auch noch dabei war, ist Birgit Prinz. Also so lange ist das her. Das ist unfassbar. Und diese Rolle im Sturm, die dann, oder diesen Platz, den Birgit Prinz in den Jahren da eben verloren hat, beziehungsweise mit ihrem Karriereende abgegeben hat, den konnte Alexandra Popp über die Breite ihrer Karriere wirklich auskosten, oder? Sie wurde zur Führungsspielerin, sie wurde zu einer wichtigen Unterschiedsspielerin auch bei den großen Turnieren, und gerade in den letzten Jahren hat sie, glaube ich, diese Rolle wirklich immer besser auch eingenommen.
Ja, hat an 4 Weltmeisterschaften teilgenommen, natürlich auch als Kapitänin. Das ein oder andere Turnier ist uns auch aus dem gemeinsamen Schauen im Discord bekannt, wenn Benny wieder Pop-Tore prognostiziert, auf die man sich ja immer verlassen konnte mit den Kopfbällen. Müssen wir mal überlegen, ob wir in den nächsten Monaten vielleicht zu ihrem endgültigen Karriereende da diesen Insider doch mal rauslassen. Was bleibt sonst? Vize-Europameisterin 22, Olympiasiegerin natürlich 2016, genau. Bronze jetzt noch in Paris eben dazu, 3-mal den legendären Algarve Cup gewonnen und dazu ja eben, da macht sie ja weiter, aber trotzdem im Verein ja auch noch erfolgreich. 2-mal die Champions League, 7-mal Deutsche Meisterin, 13-mal den DFB-Pokal geholt. Also das natürlich dann plus Auszeichnungen für goldener Schuh und goldener Ball bei verschiedenen Kategorien. Nationalspielerin des Jahres, Fußballerin des Jahres. Und wie gesagt, es kann ja noch ein bisschen was dazukommen im Verein. Aber im Nationaldress ist dann erstmal Schluss. Wir sehen sie ja noch einmal. Das ist vielleicht das Gute an dieser Geschichte. Und dann Länderspiele. 25.10., 28.10. haben wir angesprochen. Bundesliga bleibt aber auch nicht unerwähnt, denn da gab es einen Sieg im Spitzenspiel. Frankfurt schlägt Wolfsburg 3-0. Bremen verliert zu Hause gegen die Bayern 0-4. Das darf man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Und dann, Benni, schauen wir so ein bisschen aufs internationale Geschäft, würde ich vorschlagen. Denn der Fußballsonntag endete mit einem hitzigen Madrid-Derby. Die Heimfans haben ordentlich gefeuert auf Courtois. Es wurden Gegenstände in Richtung des Realtorwarts geworfen. 1-1 am Ende im Derby zwischen Atletico und Real.
Ja, ganz genau. Real, immer noch konnte sich da bisher nicht, oder verliert weiter an Boden auch auf Barcelona, die ja unter Hansi Flick tatsächlich in 7 Spielen nur eine Niederlage einfahren mussten und 6 Siege dafür. Das läuft da weiterhin, 7 Siege, läuft weiterhin sehr gut, während Real da 3 Punkte schon hinter Barcelona agiert. Und ja, das auch noch gegen, dass man dann auch ausgerechnet im Stadtderby auch noch Punkte liegen lässt, das war natürlich sehr ärgerlich.
Ja, Barcelona verliert gegen Osasuna. Das müsste ja dann die erste Saisonniederlage sein. Richtig, genau.
Genau, richtig.
4-2, das kann man aus Spanien berichten. In der Premier League war es absolut Wahnsinn. Die Heidenheimer haben schon Angst bekommen, bis sie gemerkt haben, warte mal, Cole Palmer ist gar nicht nominiert worden für die Conference League. Der wird für die Liga geschont, wird nicht auf der Ostalb antreten, wenn es in der Conference League dann das Spiel Heidenheim gegen Chelsea gibt. Denn Kollege Cole Palmer ist gut in Form, hat 4 Tore in einer Halbzeit geschossen für Chelsea gegen Brighton, 4-2. City unentschieden gespielt. Tottenham hat gegen Manchester United gewonnen, bei denen läuft es gar nicht gut. Die sind Tabellen 13. Liverpool unter dem neuen Trainer gegen die Wolverhampton Wanderers auswärts gewonnen. Also das klingt doch wieder auch nach internationaler Spannung. In Italien ist Neapel, Juve, Inter, die sind alle eng beieinander, Milan, also kann man sich auch mal internationalen Fußball anschauen.
Ja, durchaus. Vielleicht kann man da auch mal kurz schauen, was denn der Kollege Robin Gosens gerade macht mit seiner Fiorentina. Die sind nämlich nur 11. aktuell, auch nur ein Sieg nach 6 Spielen, da läuft es auch noch gar nicht gut. Und ich glaube,
Hummels hat immer noch nicht gespielt.
Genau, Hummels hat immer noch nicht gespielt, der kriegt aber jetzt sicherlich bald seine ersten Minuten. Soweit wie ich weiß, hat ja, glaube ich, Juve auch jetzt aktuell am Wochenende verloren, ne? Nee. Die haben gewonnen, 3-0 gegen Genua. Ja.
Ja. Genau. Was gibt sonst da noch irgendwas Berichtenswertes? Auf den ersten Blick erstmal nicht. Deswegen würde ich sagen, guck mal darauf, was international passiert ist, brauchen wir gar nicht erwähnen. Über Hoffenheim und Heidenheim haben wir gesprochen. Es war ja Europa League Exklusivwoche quasi. Und dann geht es ja diese Woche los mit der ersten richtigen Europapokalwoche, wenn man es denn so formulieren kann. Es ist ja schon ein wenig furios, was ja dann ab heute auf uns wartet. 18.45 Uhr, Stuttgart gegen Sparta Prag. Ja. Haben wir Meinungen dazu?
Haben wir eine Meinung dazu? Naja, nachdem Stuttgart sich ja echt gut gegen Real schon beweisen konnte und dort auch echt gut mithalten konnte, wäre natürlich, um irgendwie ein Wort, um das Weiterkommen zu sprechen, ein Sieg hier immens wichtig. Man ist definitiv der Favorit. Und ich habe ehrlicherweise unter der aktuellen Form von Stuttgart, trotz der Punkte, die sie gegen Wolfsburg liegen lassen haben, aktuell ein sehr gutes Gefühl.
Ja, das geht mir ähnlich. Man hat sich in Madrid gut gezeigt und kann sich dann hoffentlich zu Hause ja das erste Mal seit Ewigkeiten wieder vor heimischem Publikum in der Champions League hoffentlich mit 3 Punkten belohnen. Bei Prime, also das Stuttgart-Spiel seht ihr bei The Zone. Prime-Spiel ist heute Dortmund gegen Celtic Glasgow. Das Westfalenstadion mit der Macht im Rücken, haben wir spätestens letztes Jahr in der K.O.-Runde gegen Atletico gesehen, was da funktionieren kann oder was das machen kann. Man ist in Brügge erfolgreich gewesen, also steht eigentlich einem Sieg gegen Celtic Glasgow auch nichts im Wege.
Ja, dürfte man denken.
Siehst du, genauso.
Also wie gesagt, ich
Ah, du hast ja noch, du hast noch eine Entdeckung bei Celtic Glasgow gemacht, ne?
Ja, Moment. Das, genau, weil wir haben tatsächlich einen deutschen Spieler, der die Fritz-Walter-Medaille, ich glaube sogar in Gold vor zig Jahren mal gewonnen hat, der aktuell bei Celtic Glasgow richtig gut spielt und sich auch Hoffnung macht, vielleicht irgendwann mal für die A-Nationalmannschaft nominiert zu werden, nämlich Nicolas Kühn, 24 Jahre alt, schon nach, ich glaube, 6 Spielen oder so in der schottischen Liga 6 Scorepunkte auf dem Konto, und jetzt darf er sich eben zum zweiten Mal in der Champions League beweisen in dieser Saison. Im ersten Spiel schon einen Scorer erreicht, jetzt eben gegen Dortmund, da ist natürlich aus deutscher Sicht auch ein bisschen Fokus auf ihm. Ich bin gespannt, was der Rechtsaußen da hinlegen kann. Und ich glaube, da werden wir heute Abend auch nochmal besonders drauf blicken, oder?
Bayern München, Erzgebirge Aue, Rapid Wien, jetzt Celtic Glasgow. Wir werden von Jonas Friedrich hoffentlich einiges über diesen Mann erfahren. Ja. Schaut da gerne mal rein. Parallel dazu spielt der deutsche Meister zu Hause gegen den AC Mailand. Gegen die AC Mailand müsste das ja dann heißen. Leverkusen dann mit einem schwereren Gegner, als das gegen Feyenoord der Fall war. Wir blicken auf jeden Fall drauf. Arsenal gegen PSG, wahrscheinlich so das spannendste Spiel parallel noch, ohne deutsche Beteiligung. Übrigens auch ohne Dembélé. Der wurde von Luis Enrique aus dem Kader gestrichen. Am Mittwoch dann die anderen beiden deutschen Teams, unter anderem Leipzig, das zu Hause Juventus Turin empfängt, und auch die Bayern sind unterwegs, und zwar in Birmingham gegen Aston Villa, die ja endlich mal wieder Champions League spielen. Das ist ja auch sehr, sehr erfreulich. Und Wahnsinn. Dann haben wir am Donnerstag in der Europa League Hoffenheim in der frühen Anstoßzeit um 18.45 Uhr. Die spielen parallel zu Heidenheim in der Conference League gegen Ljubljana um 18.45 Uhr. Die beiden Spiele gibt es parallel, und abends um 21 Uhr dann Mission 2 für die Eintracht in der Europa League auswärts bei Beşiktaş Istanbul. Könnte auch hitzig werden.
Oh ja, das wird auf jeden Fall auch ein spektakuläres Spiel, da kann man sich, glaube ich, auch drauf freuen.
Und Matarazzo wackelt dann vielleicht schon, wenn das schief geht, für die Hoffenheimer?
Kann sein, ne? Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die nächsten Tage wieder spektakulär werden. Englische Wochen durch die europäischen Wettbewerbe en masse, es macht richtig Spaß.
Und dann zum Runterkommen, übernächste Woche, endlich wieder Länderspielpause.
Gott sei Dank.
Am 11. Oktober gegen Bosnien-Herzegowina und am 14. Oktober gegen die Niederlande. Einer, wir wissen noch nicht, wie und wo und ob er spielt, Paul Wanner. Er hat sich immer noch nicht entschieden, ob Deutschland oder Österreich.
So ist es. Der Mann kann sich nicht entscheiden, aber ich sag mal so, so gern ich auch tatsächlich Nagelsmanns Philosophie mag, auch jüngeren Spielern oder Spielern, die aktuell gut in Form sind, die Chance zu geben. Bei Paul Wanner würde ich sogar echt sagen, lass den sich noch ein bisschen entfalten in der Bundesliga, oder?
Aber dann spielt er in Österreich.
Dann spielt er, gut, das kann natürlich sein. Man muss ihm wahrscheinlich ein bisschen Honig ums Maul spielen. Du hast recht. Okay, vergiss es.
Sehr gut. Die Mainzer werden sich bedanken, die hier in der EM-Vorbereitung noch mit trainieren durften. Und jetzt kommt Paul Wanner angewackelt und sagt, hallo, ich will auch dabei sein.
Auf jeden Fall ein Top-Spieler, der auch wieder am Wochenende gezeigt hat, ja, was er kann. Und der doch ja überraschend konstant auch für sein Alter aktuell schon in der ersten Liga spielt. Aber genau, wir werden auch da unseren Blick drauf haben. Es steht eine große Fußballwoche bevor, es steht aber auch generell eine große Sportwoche weiterhin bevor. Wir hören uns dann in der nächsten Woche ganz klassisch wieder, oder?
Ja, genau. Ich kann euch noch eine Highlight-Empfehlung ans Herz legen. Guckt euch mal türkische Super League-Highlights an. Antalyaspor gegen Fenerbahce. In der 77. Minute des Super League-Gastspiels bei Antalyaspor stellt ein gewisser José Mourinho aus Protest wegen eines Abseits nicht gegebenen Treffers von, Achtung, Edin Dzeko, seinen Laptop vor die TV-Kamera, um zu beweisen, dass da irgendwie eine Situation doch anders gewesen sein soll, als sie schlussendlich gegeben worden ist. Also das Gut. kann auch nur der Fußball.
Wenn du schon in die türkische Liga gehst, muss ich auch nochmal erwähnen, dass Thomas Reis aktuell mit Samsunspor die Super League aufmischt und gerade Zweiter ist. Das merkt, das rafft gerade keiner in Deutschland.
Vierter.
Zwischenzeitlich war er, glaube ich, gestern Zweiter.
Also der beste Nicht-Istanbul-Club quasi.
Ja, also unfassbar.
Hinter Gala, Fener und Beşiktaş.
Ja, das läuft richtig gut da. Fand ich sehr spannend, als ich das jetzt gelesen habe am Wochenende. Und ja, das wollte ich euch vielleicht auch nicht vorenthalten, wenn wir schon über den fast 40-jährigen Edin Dzeko reden müssen.
Das ist Wahnsinn. Na gut, dann wünschen wir auch Thomas Reis in der Super League viel Erfolg und euch eine schöne Woche.
Jawohl.
Auf die nächste. Heute lange Folge heute. Mann. So, bis Montag. Ciao, ciao.
Bis
viel
dann.
Spaß mit allem, was so ansteht.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.